DW Menschen und Märkte.
Folgen des Ukraine-Krieges werden unterschätzt. Chef des Versorgers E.ON hält nichts von Frieren für den Frieden. Israel und die Oligarchen und Lockdowns in China treffen die Wirtschaft. Das sind unsere Themen. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Eine Studie des UN-Entwicklungsprogramms UNDP warnt vor schwerwiegenden Rückschlägen durch den Ukraine-Krieg. Armut und Ungleichheit stiegen. Wirtschaft, gesellschaftliches Gefüge und Umwelt litten. Nach Schätzungen der ukrainischen Regierung sei bereits jetzt Infrastruktur im Wert von 100 Milliarden Dollar zerstört worden. Wenn der Krieg sich weiter hinziehe, könnten bis zu 90% der Bevölkerung von Armut bedroht sein, glaubt die UN-Organisation. Aus New York, Peter Mücke.
Seit Wochen bestimmt der Krieg in der Ukraine die Schlagzeilen. Bombenangriffe, Tote, Flüchtlingsströme. Doch welche langfristigen Folgen hat der Konflikt für das Land und die Menschen? Mit dieser Frage hat sich in den vergangenen Tagen das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, UNDP, beschäftigt.
Dieser Bericht, den wir jetzt veröffentlicht haben, ist im Grunde ein Versuch, mit verschiedenen Szenarien erst einmal zu sehen, wie viele Menschen würden unter die Armutsgrenze fallen, was sind die Konsequenzen für die Wirtschaft der Ukraine, vor allem wenn der Konflikt noch länger andauert. Und diese Zahlen sind natürlich extrem ernüchternd. Wenn dieser Konflikt weitergeht, könnte im Laufe des nächsten Jahres eine Situation entstehen, wo bis zu 90% der ukrainischen Bevölkerung unter die Armutsgrenze fallen,
sagt UNDP-Chef Achim Steiner im Interview mit dem ARD-Hörfunkstudio New York. Fast 3 Millionen Menschen sind bereits aus dem Land geflohen. Dazu kommen bis zu 2 Millionen Binnenflüchtlinge.
Das sind natürlich Zahlen, die erst einmal erschrecken und uns vor allem auch daran erinnern, dass in diesem Krieg zum einen die akute Not im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen muss, aber gleichzeitig müssen wir uns auch überlegen, wie können wir die Wirtschaft stabilisieren, wie können wir mit kurzfristigen Maßnahmen verhindern, dass wirklich Millionen von Menschen in die extreme Armut verfallen.
Schon jetzt hat die Hälfte der Gewerbebetriebe in der Ukraine schließen müssen. Die andere Hälfte kann nur noch eingeschränkt arbeiten. Der Internationale Währungsfonds geht davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt um 35% schrumpfen wird. Das heißt, viele Menschen in der Ukraine müssen von ihrem Ersparten leben und das bei knapper Versorgungslage.
Was wir als UNDP parallel zu der humanitären Hilfe versuchen im Augenblick, ist, die Kernfunktionen des Staates zu erhalten. Denn die Ukraine muss ja weiter funktionieren. Auch unter diesen Kampfhandlungen ist ein Großteil des Landes erst einmal noch unter der ukrainischen Verwaltung und Regierung in der Lage, den Menschen zu helfen. Öffentliche Versorgung, Dienstleistungen, die die Regierung im Augenblick bereitstellen kann, auch über ihre eigene Infrastruktur. Auch da unterstützt UNDP bei der Koordination und bei der Beschaffung von Mitteln.
Hier zahlt es sich aus, dass das UN-Entwicklungsprogramm schon seit Jahren in allen Teilen des Landes engagiert ist, auch jetzt trotz der Kampfhandlungen. Zusammen mit anderen UN-Organisationen hat UNDP ein sogenanntes Cash-Programm entwickelt, das die Menschen in besonders betroffenen Regionen der Ukraine kurzfristig mit Geld versorgen soll.
Zum Beispiel 3,20 Dollar pro Tag, das sind circa 3 Euro pro Tag, könnten bei 2,6 Millionen Menschen zumindest das kurzfristige Überleben in dieser Krisensituation sichern. Diese Verteilung von Cash-Zahlungen sind möglich. Das würde pro Monat 250 Millionen Dollar kosten. Wenn man es erweitert auf 5,50 Dollar oder 5 Euro pro Tag pro Person, dann könnte man mit circa 400 Millionen Euro eine große Zahl von Menschen zumindest in dieser Notsituation erst einmal unterstützen.
Doch die Folgen des Krieges in der Ukraine sind längst nicht auf das Land oder die Region beschränkt. Weltweit müssen Menschen mehr für ihre Grundnahrungsmittel bezahlen. Russland und die Ukraine produzieren 30% des weltweiten Weizens. Viele der ärmsten Länder der Erde sind auf diese Getreideimporte angewiesen. UN-Generalsekretär Guterres warnt bereits vor einem Hurricane des Hungers. Und UNDP-Chef Steiner vor einer Schuldenkrise, vor allem in Entwicklungsländern.
Viele vergessen im Augenblick ja auch, wir sind noch immer mitten in einer globalen Pandemie, die vor allem mit ihren sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen in weit über 100 Ländern, vor allem in Entwicklungsländern, zu sehr viel Notlage führt.
Ein Beitrag von Peter Mücke war das aus New York. Deutschlands größter Energieversorger E.ON hat im vergangenen Jahr zwischen 7,6 und 7,8 Milliarden Euro verdient, vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Doch dieses Ergebnis spielte heute bei der Bilanzvorlage des DAX-Konzerns nicht so eine herausragende Rolle wie sonst üblich. Zu sehr setzen dem E.ON-Chef die Ereignisse in der Ukraine zu. Einzelheiten von Jörg Marksteiner.
Für den Essener Energiemulti sei dieser Krieg nicht abstrakt, sondern sehr persönlich, sagte E.ON-Chef Leonhard Birnbaum. Denn viele Mitarbeiter hätten ukrainische Freunde und Verwandte. In den Anrainerstaaten der Ukraine betreibt E.ON nämlich Gas- und Stromnetze, zum Teil direkt in den Grenzgebieten. Viele Mitarbeiter dort seien deshalb gerade im Hilfs- und Kriseneinsatz.
Zum Beispiel in Rumänien schließen wir Geflüchtetenunterkünfte an die Energieversorgung an. In Polen kümmern wir uns darum, dass insbesondere ein Kinderkrankenhaus mit Schlafmöglichkeiten ausgestattet wird. In Tschechien haben wir die Familien von Kollegen des ukrainischen Netzbetreibers untergebracht, die wir an der Grenze abgeholt haben.
Und jetzt zum Teil in Firmengebäuden übernachten. Das macht was mit einem, sagte der E.ON-Chef, dem seine Fassungslosigkeit heute deutlich anzumerken war. Dabei hatten die Vorgängerfirmen der heutigen E.ON wie die Essener Ruhrgas eigentlich traditionell seit den 1970er Jahren enge und gute Geschäftsbeziehungen nach Russland. Doch das ist vorbei. Das wurde heute deutlich. Schon jetzt kaufe E.ON kein Gas mehr von Tochterfirmen russischer Lieferanten. Ein Schlussstrich, den Deutschland auch insgesamt ziehen müsse.
Langfristig müssen und werden wir die Energieabhängigkeit von Russland grundlegend beenden müssen. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei.
Andere Lieferländer, eventuell wieder mehr Gasförderung in der Nordsee, der Bau von Terminals, in denen Schiffe mit Flüssiggas anlegen können, dazu verstärkter Ausbau von Wind und Sonne. Das sei ein Weg für mehr Unabhängigkeit von russischer Energie.
Aber das ist eben alles langfristig. Das wird uns im nächsten Winter und in den nächsten 2, vielleicht 3 Jahren nicht helfen.
Deshalb plädiert E.ON, genau wie andere Energiekonzerne, dafür, den Gasimport aus Russland vorerst nicht zu stoppen. Auch wenn es schmerzhaft sei, kurzfristig gehe es nicht ohne die 55% Gaslieferungen aus Russland. Denn frieren für den Frieden, das werde nicht funktionieren. 1 Grad weniger bei der Heizung, das spare zwar 6% Energie, doch die eingesparten Mengen insgesamt wären viel zu gering, glaubt E.ON-Chef Birnbaum.
Das gibt den falschen Eindruck. Das klingt so, als wenn man mit einem Pullover das ganze Problem lösen kann. Und das ist nicht korrekt. Endkunden werden als Letzte abgeschaltet. Die sind gar nicht erst die Betroffenen. Wir schalten erst die Industrie ab.
Und das möglicherweise 2 oder 3 Monate lang, was viele Betriebe wohl wirtschaftlich nicht überstehen würden, argumentiert er. Aktuell geht etwa 1/3 der Gaslieferungen in die Industrie.
Endkunden ihren Bedarf senken, dann hilft uns das, das System zu stabilisieren. Aber es ist auch von der Größenordnung überhaupt nicht so, dass es in irgendeiner Art und Weise das Problem löst.
Diese Haltung sei unpopulär, klar, aber er sei dankbar, dass die Bundesregierung bislang bei dieser Linie bleibe. Was die steigenden Energiepreise für Privatkunden angeht, heißt es bei E.ON, Preiserhöhungen seien nicht ausgeschlossen. Ob, wann und in welchem Umfang, das hänge aber sehr von den Börsenpreisen in den kommenden Monaten ab und auf welchem Niveau sie sich einpendeln. Denn Versorger kaufen ihren Strom im Voraus ein. Die hohen Strompreise jetzt machen sich bei den Verbrauchern also erst zeitversetzt bemerkbar. Der teure Strom führt allerdings auch dazu, dass sich erneuerbare Energien immer besser rechnen. Immer mehr Kunden wollen deshalb umsteigen, heißt es bei E.ON. Allein in Bayern legen derzeit 80.000 Anträge für Solaranlagen vor. Jeden Tag würden im Moment 400 neue Photovoltaikanlagen angeschlossen.
Ein Beitrag von Jörg Marksteiner. Israel hat sich internationalen Sanktionen gegen Russland bislang nicht angeschlossen. Das liegt unter anderem an Israels Sicherheitsinteressen in Syrien, wo Russland eine Militärmacht ist. Länder wie die USA kritisieren Israels Sonderweg mittlerweile offen und scharf. Das liegt auch an einer Gruppe von russischen Oligarchen mit engen Verbindungen nach Israel. Einzelheiten von Benjamin Hammer.
Anfang der Woche sprach Israels Premierminister Naftali Bennett über ein Vorhaben seiner Regierung. Im Westen der Ukraine will Israel ein Feldlazarett aufbauen. Das ist eine Maßnahme, die nicht viele Nationen leisten können. Israel hat die Fähigkeiten dazu und deshalb machen wir das. Israel steht in humanitärer Hinsicht an der Seite der Ukraine. Um diese Botschaft ist die israelische Regierung seit Tagen bemüht. Doch Israels Hilfe droht von einem anderen Thema überlagert zu werden. Politisch stellt sich Israel nämlich nicht so eng an die Seite der Ukraine. Naftali Bennett vermeidet deutliche Kritik an Russlands Angriffskrieg. An internationalen Sanktionen gegen Russland beteiligt sich Israel nicht. Bislang auch nicht an Sanktionen gegen russische Oligarchen. Das liegt unter anderem an Israels Sicherheitsinteressen im benachbarten Syrien, wo Russland eine Militärmacht ist. Bei Israels engstem Verbündeten, den USA, kommt Israels Sonderweg gar nicht gut an. Und so wurde Victoria Nuland, Staatssekretärin im US-Außenministerium, im israelischen Kanal 12 sehr deutlich. Jede Demokratie der Welt sollte sich unseren Sanktionen gegen Putin anschließen. Wir müssen auch die Oligarchen in Putins Umfeld unter Druck setzen. Wir bitten auch Israel, sich uns anzuschließen. Ein Land kann doch nicht wollen, zur letzten Fluchtstätte für schmutziges Geld zu werden. Geld, das Putins Kriege finanziert. Selten kommt aus Washington ein so deutlicher öffentlicher Fingerzeig in Richtung Israel. Das könnte auch an Berichten liegen, dass in den vergangenen Wochen immer wieder Privatjets russischer Oligarchen in Tel Aviv landeten. Israels Offenheit gegenüber den Oligarchen hängt nicht nur mit geostrategischen Interessen gegenüber Russland zusammen. Laut der Nachrichtenagentur AP sind mehrere Dutzend Geschäftsleute Juden und haben in den vergangenen Jahren auch die israelische Staatsbürgerschaft angenommen. Damit steht Israel vor einem Dilemma. Würde es sich den internationalen Sanktionen anschließen, müsste es Juden und in vielen Fällen Israelis an der Einreise hindern. Für Finanzminister Avigdor Lieberman ist das auch wegen der Geschichte der Verfolgung von Juden undenkbar. Jeder Jude kann hier unabhängig von seiner Staatsbürgerschaft Schutz finden, sagte er dem Portal Walla. Das gilt erst recht für jene, die einen israelischen Pass und einen israelischen Ausweis besitzen. Auch Roman Abramowitsch besitzt die israelische Staatsbürgerschaft. Gegen den früheren Wahl-Londoner wurden Sanktionen durch Großbritannien und nun auch durch die EU verhängt. Israel macht aber nicht mit. Anfang der Woche wurde Abramowitsch von israelischen Medien auf dem Flughafen von Tel Aviv gesichtet. Mittlerweile soll er das Land wieder verlassen haben. Laut Medienberichten dürfen die Privatjets der Oligarchen nur noch für 24 oder 48 Stunden in Tel Aviv parken. Vom israelischen Außenministerium heißt es dazu kein Kommentar. Außenminister Yair Lapid hatte Anfang der Woche versprochen, Israel wird kein Ort sein, um Sanktionen gegen Russland zu umgehen, die von den USA oder anderen westlichen Ländern verhängt wurden. Doch wie das funktionieren soll, ohne dass sich Israel an den Sanktionen gegen Russland beteiligt, das ist bislang unklar. Die Regierung hat nun eine Arbeitsgruppe mit verschiedenen Ministerien gebildet, die Antworten finden soll. Auch auf die vielleicht schwierigste Frage. Wie umgehen mit russischen Oligarchen, die gleichzeitig Israelis sind?
Benjamin Hammer aus Tel Aviv. Der jüngste Corona-Ausbruch der Omikron-Variante in China hat bereits jetzt wirtschaftliche Auswirkungen. In mehreren Städten steht die Produktion wegen Lockdowns und strikter Corona-Maßnahmen still. Eva Lambi-Schmidt berichtet aus Shanghai.
Betroffen sind zum Beispiel der Apple-Zulieferer Foxconn im südchinesischen Shenzhen und Werke von Volkswagen in Changchun im Nordosten des Landes. Beide Millionenstädte sind in einem Lockdown. Auch in der Finanzmetropole Shanghai sind einzelne Fabriken von Schließungen betroffen. Die Stadt Shanghai plant nach eigenen Angaben keinen kompletten Lockdown, um die Wirtschaft möglichst zu schonen. Sie sperrt nach und nach einzelne Gebäude und Stadtteile ab. So sollen die Menschen in der Stadt durchgetestet werden. Unter anderem ist der höchste Wolkenkratzer im Finanzzentrum Shanghais abgeriegelt worden. Die deutschen Unternehmen in Shanghai sind sehr angespannt, sagt Maximilian Butek von der Deutschen Auslandshandelskammer in Shanghai. In Shanghai und Umgebung sind 70% aller in China tätigen deutschen Unternehmen angesiedelt.
Es kam schon zu einigen sogenannten Lockdowns einzelner Fabriken, wo eben auch Fabrikmitarbeiter einen Close Contact hatte, und da versuchen die Unternehmen jetzt möglichst sich darauf vorzubereiten, dass wenn auch sie oder ihre Produktion von einem Lockdown betroffen ist, dass sie dann den Mitarbeitern eben Schlafmöglichkeiten, Essensrationen etc. zur Verfügung stellen, so dass natürlich zum einen die Mitarbeiter sicher sind, aber zum anderen auch die Produktion weiter aufrechtgehalten werden kann.
Die jetzige Situation führe wieder dazu, dass Lieferketten unterbrochen sind, so Maximilian Butek. Für die Unternehmen sei es schwierig, die Produktion aufrechtzuerhalten, wenn bestimmte Bauteile knapp werden.
Natürlich hat man gelernt in den letzten 2 Jahren, dass man mehr auf Lager hält, aber grundsätzlich ist es natürlich erschwert. Deutschland. Jetzt durch den Lockdown, und das ist ja nicht nur in Shanghai so, sondern im ganzen Land haben wir ja erneut Fälle, wird natürlich wieder der Konsum gehemmt. Nicht nur der Reiseverkehr, also der Tourismus, aber auch die Restaurants leiden, die Servicebetriebe etc., was natürlich auf das Wirtschaftswachstum von China schlagen würde und dann natürlich auch die deutschen Unternehmen treffen wird.
In China sind zwar nach den jüngst veröffentlichten Wirtschaftszahlen wichtige Bereiche wie Industrie und Einzelhandel besser ins neue Jahr gestartet als von den meisten Experten erwartet, doch der jetzige Ausbruch der Omikron-Variante trübt die Aussichten. China hat für dieses Jahr das Ziel von 5,5% Wirtschaftswachstum angegeben, den niedrigsten Wert seit 30 Jahren. Mehrere Ökonomen sind skeptisch, ob selbst dieser Wert erreicht werden kann, so auch Wang Dan, Chefökonomin der Hang Seng Bank in Shanghai. Wir wissen, dass in diesem Jahr die Nachfrage nach Chinas Waren sowohl im Inland als auch im Ausland gefährdet sein könnte. Wenn das mit dem Corona-Ausbruch zusammenkommt und China an den strikten Maßnahmen festhält, dann kann es sein, dass das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal im Grunde bei Null liegt oder sogar negativ ist. Dann ist es tatsächlich sehr schwierig, das Ziel für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 5,5% für das gesamte Jahr zu erreichen.
Aus Shanghai war das ein Beitrag von Eva Lambi-Schmidt. Und das war es auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW.